erinnerst du dich noch daran, wie das war, kurz bevor unser zweites Kind auf die Welt gekommen ist? Wie das war, wenn wir versucht haben, das Haus zu verlassen mit unserem Kind, fast zweijährigen Kind?
Es war sehr schwierig, gerade im Winter.
Weißt du noch, wie das war? Also hast du noch aktive Erinnerungen daran?
Ich habe Erinnerungen, also meine Erinnerung ist, es ist Winter, das Kind hat irgendwie einen Schneeanzug an und wir kommen einfach nicht so richtig vor die Haustür, weil das Anziehen nicht klappt. Wir kommen vor der Haustür nicht weiter, weil das Weitergehen nicht klappt. Ja, das ist meine Erinnerung im Prinzip.
Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir teilweise beide stundenlang, also gefühlt stundenlang, es waren wahrscheinlich nur irgendwie Minuten, auf dem Boden saßen und irgendwie versucht haben, das Kind in diesen Schneeanzug zu zwängen, mehr oder weniger. Also halt, boah, das klingt jetzt irgendwie heftig. Ja,
wir haben immer mal so Anstalten gemacht, das so einfach anzuziehen und dann haben wir halt aufgehört, weil wir gemerkt haben, es klappt nicht, das Kind wehrt sich und das führt halt eh zu nichts. So.
Wir haben das Kind auch voll oft angezogen einfach. Das war nämlich noch, bevor wir angefangen haben, uns mit gewaltfreier Erziehung auseinanderzusetzen. Und ich weiß auch noch, dass diese Situation für mich der ausschlaggebende Punkt war, wo ich gesagt habe, nee, es muss auch anders gehen. Weil ich einfach, irgendwie haben wir von Anfang an gesagt, ja, wir wollen eigentlich anders erziehen, also wir wollen jetzt irgendwie nicht, also wir wollen nicht mit Gewalt erziehen und so weiter. Und gleichzeitig haben wir dann gemerkt, so, ah, okay, ab hier, wie macht man das jetzt so? Und ich weiß noch, dass ich dann angefangen habe, Bücher zu lesen und in den meisten Büchern stand immer drin, Kinder wollen kooperieren. Und ich war immer so, ja, haha.
Das steht ja auch immer bei Jesper Juhl, Kinder wollen kooperieren.
Und ich dachte mir immer, ja, okay, Kinder wollen kooperieren, aber das Kind zieht halt den Schneeanzug trotzdem nicht an. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Kern ist, den viele Menschen oder viele Eltern, das Kernproblem quasi. Kinder wollen kooperieren, ja, okay, aber was bedeutet kooperieren jetzt und warum macht es trotzdem nicht das, was ich sage? Also es kam mir immer so vor wie, ja, okay, die wollen kooperieren, aber du lachst mich gerade eigentlich aus, weil mein Kind zieht ja trotzdem den Schneeanzug an.
Ja, voll, voll das wichtige Thema. Und man denkt sich halt erstmal auch, ja, das ergibt Sinn. Kinder wollen kooperieren. Das sehe ich auch so. Und dann kooperieren sie nicht. Und man ist so, Digga, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist verkehrt?
Dachtest du am Anfang, sie wollen kooperieren? Also bevor du quasi diesen
Satz gelesen hast? Um ehrlich zu sein, nicht. Als ich sie gelesen habe, dachte ich so, jo, finde ich gut. Aber bevor ich es gelesen hatte, war ich, glaube ich, auch einfach noch zu sehr vereinnahmt von dieser gesellschaftlichen Meinung, Kinder muss man irgendwie streng erziehen, damit sie ja nicht auf der Nase herumtanzen oder so. Also da hatte ich, glaube ich, schon so diese Meinung internalisiert, dass Kinder, wenn man nichts unternimmt, gegen einen arbeiten und irgendwie aus der Tüte geraten und man irgendwie so
aus
ein bisschen...
Aus der Tüte geraten ist ein lustiges Sprichwort,
ja,
das kannte
genau.
Ich noch gar nicht.
Aber dass Kinder dann asozial werden, wenn man ihnen nicht soziales Verhalten anerzieht.
Ja, weil das war nämlich auch so ein bisschen das, was ich eigentlich dachte. Also dass man quasi Methoden braucht, damit Kinder einem das tun, was man sagt. Und ich habe halt in der Hoffnung, also ich habe angefangen, diese Bücher zu lesen, aus verschiedenen Beweggründen. Erstens wollte ich wissen, warum unser Kind nicht macht, was wir wollen. Also ich wollte wissen, ob wir quasi jetzt schon bei unserem noch nicht zweijährigen Kind in der Erziehung quasi komplett versagt haben.
Kleiner Spoiler, haben wir mit 1 ist auf jeden Fall die Erziehung gelaufen. Und man hat versagt, wenn die Kinder da nicht spuren.
Ja, aber das waren halt so Unsicherheiten, die ich einfach hatte.
Das war ein Spaß.
Und dann zu lesen, Kinder wollen kooperieren, hat mich schon auch ein bisschen manchmal verzweifelt, weil ich finde, in vielen Büchern wird das so angerissen und dann so stehen gelassen. Und
ja, das ist quasi so eine Prämisse, die wird so in den Raum geworfen, Kinder wollen kooperieren. Ah, okay.
Ah, okay. Und warum will meins nicht?
Ja, genau.
Und deshalb dachten wir widmen dem Thema eine komplette Podcast-Folge, weil ich glaube, viele Eltern haben da dieselben Fragezeichen, die wir auch hatten und manchmal haben.
Yes.
Ich habe im Rahmen der Recherche zu der Folge auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was dazugelernt.
Cool, ich auch.
Werbung. Martin, kennst du eigentlich das Gefühl, wenn dir die Socken von den Füßen rutschen, am besten noch in den Schuhen?
Oh, ich hasse das so sehr. Das geht wirklich gar nicht für mich.
Ja, ich finde es auch richtig ehrenlos, wenn das passiert. Aber das passiert zum Glück mit Snox nicht und sogar nicht mit den Sneaker-Snox. Deshalb bin ich auch totaler Fan von Snox.
Das klingt mega geil. Ich trage gerade auch meine Socken von Snox. Ich trage die eigentlich nur noch, weil die sitzen einfach ultra nice. Die haben so einen richtig feinen Stoff, der einfach super angenehm ist an den Füßen und die sind stabil und sitzen einfach immer perfekt. Da rutscht gar nichts.
Ja, ich liebe auch vor allem meine Tennissocken von Snox und ich finde auch, die sind einfach mega weich und bequem. Nochmal zu den Sneakersocken, die haben Anti-Schweißstreifen. Das heißt, die Netzstruktur ermöglicht eine optimale Luftzirkulation, wodurch der Schweiß schnell abgeleitet werden kann. Und die Sneakersocken umschließen den Fuß sanft und geben ein Gefühl von Halt, ohne einzuengen. Und das sind eben solche Socken, die direkt unter dem Knöchel enden, was sie ideal für Sneaker macht. Übrigens hat Snox eine 6 Monate Anti-Loch-Garantie.
6 Monate Anti-Loch? Hm. Boah, ich glaube, bei mir haben noch nie Socken 6 Monate durchgehalten.
Ja, also falls die dir reißen sollten, dann könntest du sie auf jeden Fall zurückschicken. Aber nee, also die Snocken, die halten bis jetzt echt richtig gut.
Also entweder halten die wirklich überdurchschnittlich gut oder ich habe jetzt mein Leben lang free Socken von Snox.
Aber nicht nur die Socken. Mein Lieblings-BH aktuell ist auch von Snox und Snox hat auch Boxershorts. Und falls ihr auch bei Snox vorbeischauen wollt, was wir euch auf jeden Fall empfehlen können, könnt ihr mit unserem Code MUTTI, alles groß geschrieben, also M-U-T-T-I, 20% Rabatt auf alle Produkte bekommen. Dazu geht ihr einfach auf www.snox.com, also S-N-O-C-K-S, mit dem Code MUTTI, also M-U-T-T-I, alles groß geschrieben, super easy, bekommt ihr 20% Rabatt. Alle Infos und den Link dazu auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Also ich denke, es haben jetzt auch schon alle rausgehört, dass Kooperation höchstwahrscheinlich nicht dasselbe ist wie Gehorchen.
Wie Spuren.
Was verstehst du unter Gehorsam?
Kooperation ist eher sowas wie im Team agieren und irgendwas gemeinschaftlich machen. Und Gehorchen hat ja mit einer Hierarchie zu tun. Also Gehorchen tut man ja, wenn einem jemand von oben etwas diktiert und man dann das machen muss so.
Ja, genau, also Gehorsam ist quasi erzwungen, entsteht durch äußeren Druck, zum Beispiel Erpressung, Manipulation oder auch Angst und beruht in der Regel auch auf Hierarchien. Für die Definition von Kooperation bin ich auf Jesper Juhl zurück, den hast du ja auch gerade schon erwähnt. Mhm. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es derjenige war, der den Begriff erfunden hat, aber ich glaube, er hat ihn schon auch groß gemacht, insbesondere in dem Buch Dein kompetentes Kind.
Ich glaube, er hat das vor allem in die Kindererziehung reingebracht, schätze ich mal, diesen Kooperationsgedanken. Ja.
Und Jesper Juhl sagt, Kooperation bedeutet, dass das Kind die Bereitschaft hat, sich an die Bedürfnisse der Eltern und der Gemeinschaft anzupassen. Mhm. Also die Bereitschaft, sich an die Bedürfnisse und die Erwartungen der Eltern und der Gemeinschaft anzupassen. Und er hat gesagt, dabei gibt es 2 Ebenen, nämlich einmal die offene Kooperation. Das ist, wenn du deinem Kind sagst, putz deine Zähne und dein Kind putzt die Zähne. Also wenn direkte Anweisungen befolgt werden. Mhm. Es gibt aber auch noch die verdeckte Kooperation und die kann auch, also die nennt er auch destruktive Kooperation. Und das ist die Art von Kooperation, wenn Kinder sich an unausgesprochene Erwartungen oder Dynamiken innerhalb der Familie anpassen. Also das passiert im Großen, zum Beispiel auch generell in Familien, dass Geschwister unterschiedliche Interessen entwickeln, kann auch daran liegen, dass sie quasi feststellen, ach, dieser Bereich ist schon belegt, jetzt gehe ich in den anderen Bereich so. Also das hat man halt entwicklungspsychologisch festgestellt. Das passiert aber auch im Kleinen. Also Jesper Juhl sagt halt auch, dass er davon ausgeht, in vielen Situationen, in denen das Kind in Anführungszeichen trotzig reagiert, dass es sich dann eigentlich einfach nur an Erwartungen der Eltern anpasst, die diese nicht offen kommunizieren und dass es dann so eine Art verdeckte Kooperation einfach ist von Seiten des Kindes. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass es für Nicht-Kooperation auch häufig einen anderen Grund geben kann, nämlich zum Beispiel, dass das Kind einfach nicht dazu in der Lage ist zu kooperieren, weil er sagt ja auch, es ist die Bereitschaft zu kooperieren. Mhm. Aber wenn das Kind halt eine eigene Grenze hat, sei es eine körperliche oder eine emotional-psychische, dann ist es eben auch nicht mehr dazu bereit zu kooperieren und dann kooperiert es auch nicht.
Ich glaube auch vielleicht nochmal in anderen Worten, dass Kooperation auch was Freiwilliges ist, was halt aus eigenen Stücken passiert.
Stimmt,
und was aus einem sozialen Gedanke raus passiert, so wie gegenseitige Hilfe und so. Ich glaube, unter diesem Aspekt ist, Kooperation auch zu betrachten.
Das habe ich ja tatsächlich auch aufgeschrieben. Er sagt auch, Kooperation ist freiwillig und basiert auf Beziehungen.
Ja,
das heißt,
und nicht auf Hierarchie und Druck von oben.
Genau, das wäre ja dann wieder Gehorsam. Also eigentlich ist Kooperation von Gehorsam zu unterscheiden, weil Gehorsam, wenn Kinder gehorsam sind, dann würden sie ja quasi alles tun, auch wenn sie dabei über ihre Grenze gehen, was ihre Eltern sagen, weil sie eben auch Angst vor negativen Konsequenzen haben. Und Kooperation geht eben nicht so weit. Kooperation ist einfach nur so eine grundsätzliche Bereitschaft, den Eltern quasi zu folgen.
Ja, naja, und die Konsequenz davon ist ja, dass man auch immer mit Kindern kämpfen muss um Gehorsam. Also du musst dann ja immer Druck ausüben von oben. Du musst die ja immer irgendwie erpressen. Du musst emotionale oder körperliche Gewalt ausüben, damit Kinder immer gehorchen.
Ja.
Also man muss quasi keine extra Energie aufwenden für Kooperation in dem Sinne.
Theoretisch, genau.
Also natürlich muss man Energie aufwenden, aber man muss nicht kämpfen.
Genau, also eine Kooperation funktioniert nur ohne Kampf, sonst ist es eigentlich auch gar keine Kooperation mehr.
Ja, dann ist es auf jeden Fall super wichtig, Gehorsam und Kooperation in der Erziehung nicht zu verwechseln, gelebt. Und dann würde das ja bedeuten, dass so dieses Gehorsam sich irgendwann eingeschlichen hat.
Ja, nein. Also man geht davon aus, dass zu Wildbeuterzeiten die Menschen zwar in kleineren Gruppen gelebt haben und dass viele auch keine Hierarchien hatten, aber es gab halt schon auch kulturelle Unterschiede zwischen den Gruppen. Das heißt, es gab schon auch Gruppen, in denen es starke Hierarchien gab.
Das und, ist halt voll, darf ich kurz das sagen?
Ja.
Das ist halt einfach voll wichtig im Kopf zu haben, weil man tendiert immer dazu, ganz schnell zu sagen, ja, Wildbeuter waren so oder so, aber es gab halt Gruppen von so 50 bis 100 meistens Menschen und es gab ja wirklich viele Gruppen und alle halten ihre eigene Kultur und ihre eigene Gesellschaft an sich. Also es ist schwer, über einen Kamm zu scheren.
Genau, also so grundsätzlich kann man schon sagen, dass die meisten Kulturen der Wildbeuter eher keine Hierarchien hatten, sondern auf Kooperation basierten, also auch auf gegenseitiger Kooperation. Gleichzeitig war aber auch der Gemeinschaftsgedanke sehr groß geschrieben. Das heißt also, ich habe zum Beispiel im Buch Im Grunde gut von Rutger Bregmann, der geht da auch so ein bisschen näher noch drauf ein, gelesen, dass die ganz viel auch über Scham gearbeitet hatten und über wie so ein Zurückhalten. Das heißt, wenn die zum Beispiel vom Jagen kamen und zusammen am Feuer saßen, wurden halt die beschämt, die halt geprahlt haben oder die wurden halt dann so richtig runtergemacht. Also wenn jetzt halt jemand so prahlerisches Verhalten gezeigt hat, dann wurde der halt so richtig emotional runtergemacht und so fertig gemacht und fast so gemobbt, bis er halt quasi nicht mehr prahlerisch ist, weil halt so dieses Ding von wir sind alle gleich halt sehr groß geschrieben wurde sozusagen.
Ja, ich glaube, das war so Abstufungen von sich über den lustig machen bis den halt komplett ausschließen.
Genau.
Oder töten.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn halt sich jemand auch wirklich gar nicht an diesen Gedanken angepasst hat und immer wieder versucht hat, irgendwie mehr oder weniger so die Herrschaft über die Gruppe zu übernehmen, dann wurde der halt einfach getötet oder zurückgelassen. Und gleichzeitig gab es aber auch Kulturen, die halt auch stärkere Hierarchien hatten. Aber auf jeden Fall war es dadurch auch eher so, dass die Kinder auch einfach Teil der Gruppe waren und mit einbezogen wurden in alles und halt durch Nachahmung und Einbindung in die Aktivitäten dann mehr oder weniger gelernt haben. Und alle Konsequenzen, die jetzt mit Nicht-Kooperation einhergingen, waren natürlich. Also wenn die Gruppe zum Beispiel weitergelaufen ist und das Kind ist nicht mitgekommen, man geht davon aus, dass dann nicht explizit gesagt wurde, komm mit oder dass dem Kind hinterhergerannt wurde. Aber wenn das Kind halt nicht mitgekommen ist, dann blieb es halt zurück und dann wäre es halt gestorben. Und deshalb sind die Kinder in der Regel einfach nicht zurückgeblieben.
Ich glaube, früher hat dann auch vielleicht so ein Säbelzahntiger noch so ein bisschen gelauert und hat darauf gewartet, dass sowas passiert oder so.
Ich finde es lustig, weil ich habe jetzt zum letzten Mal bin ich ja gleich eigentlich so mehr oder weniger von den Wildbeutern in die Industrialisierung gesprungen.
Ja.
Und ich habe mir diesmal ein bisschen mehr quasi Zeit genommen, das zu recherchieren, weil mir jemand geschrieben hat, dass er so ein großer Fan ist vom antiken Rom und immer wird es historisch ausgelassen.
Okay.
Deshalb gehen wir jetzt erstmal zu den antiken Griechen, okay?
Okay, alles klar. Trotzdem Riesenzeitsprung, aber gut.
Naja, es war halt dann so der, also quasi von der Sesshaftigkeit so das Erste, wo man dann so richtig, richtig viel drüber weiß, glaube ich. Also vom antiken Griechenland und antiken Rom hat man ja schon relativ viel. Genau, da wurde es dann einfach, waren die Leute dann mittlerweile sesshaft. Und im antiken Griechenland gibt es dann auch die ersten Erzählungen von Erziehung generell, nämlich von Platon 375 vor Christus. Und der entwarf ein Erziehungsmodell, um Kinder optimal in die Gesellschaft einzuordnen. Und das unter strenger Disziplin und körperlicher Züchtigung bei Nichtgehorsam. Ich finde es aber an der Stelle wichtig zu sagen, dass das nur für reiche Familien galt. Also diese also das ging halt da vor allem um die Schulbildung, also dass die halt irgendwie gebildet sind und dann ihren Platz in der Gesellschaft finden. Und das war aber halt für ärmere Familien gar kein Thema, weil die Kinder da mit auf dem Feld gearbeitet haben.
Und für Mädchen auch kein Thema.
Genau.
Wo man auch wirklich sagen muss, um das einzuordnen, beim antiken Griechenland, das war nicht mal die erste Hochkultur, aber das war eine von diesen riesen Hochkulturen. Und viele dieser Hochkulturen haben eben nur über Gewalt, Herrschaft und Ordnung überhaupt funktioniert. Deshalb ist es eigentlich kein Wunder, dass man die Erziehung so gesehen hat.
Ja, genau. Und das Gleiche war dann auch im Römischen Reich, war es dann insbesondere Seneca, 50 nach Christus, der die Förderung und Disziplin bei Kindern empfahl. Und da war jetzt auch so ein ganz tragender, weiß nicht, so eine ganz tragende Stadt einfach Sparta.
Oh ja.
Wo die Kinder ab dem 7. Lebensjahr militärisch ausgebildet wurden. Also die Jungen, die kamen dann quasi mit 7 Jahren in staatliche Gewalt und wurden dort erzogen zu strengen Soldaten, so, also zu Kampfmaschinen mehr oder weniger.
Kampfmaschinen, ja.
Das gilt aber auch wieder nur, also Sparta war halt die herrschende Klasse. Also es gilt halt auch wieder nicht für arme Familien, sondern wieder auch nur für Reiche. Mhm. Und wir haben ja das letzte Mal auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass halt bei den armen Familien, dass wir davon ausgehen, dass es schon auch so war, dass die Kinder vielleicht auch mal irgendwie körperlich diszipliniert wurden oder so, wenn sie halt jetzt irgendwie, weiß nicht, nicht mitgemacht haben, aber in der Überlieferung wird immer gesagt, die Kinder mussten arbeiten, um das Überleben der Familie zu sichern. Aber vor der Industrialisierung würde ich das gar nicht so unterschreiben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass damals einfach so eine Art von, also das ist jetzt nur meine Meinung, so eine Art von, die Kinder wurden mitgenommen aufs Feld und man hat dort halt gearbeitet und die Kinder haben mitgemacht, so viel sie konnten, haben aber auch gespielt, quasi so ähnlich wie bei den Wildbeutern.
Es hat die Frage, haben sie gehorcht oder kooperiert? Beides könnte das gleiche Ergebnis bringen.
Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch eher so Kooperation, natürlich auch wieder mit kulturellen Unterschieden und mit familiären Unterschieden, aber so Kooperation im Mittelpunkt stand, weil das ja auch so das Grundlegende war, wie Menschen halt generell so innerhalb von Familien so funktioniert haben. Das hat sich geändert mit dem Christentum tatsächlich. Dann ist man davon ausgegangen, dass Kinder Sünder sind, quasi von per se, also von Natur aus sündhaft und dass man ihnen durch Erziehung beibringen muss, nicht mehr sündig zu sein. Also dieses Christentum hat quasi mehr oder weniger reingebracht, dass Menschen im Grunde böse sind, anstatt im Grunde gut.
Mhm.
Fand ich auch spannend.
Das ist wirklich spannend und das zieht sich ja dann auch schon sehr weit in die Vergangenheit, dieses Bild von Kindern.
Frühmittelalter.
Das Menschenbild auf jeden Fall, aber das Bild von Kindern per se.
Ja.
Ja, spannend.
Und da wurden dann auch eigentlich alle körperlich dann gezüchtigt, die halt so, also die halt sich sündig verhalten haben sozusagen. Dann hat sich das tatsächlich auch wieder mit dem Beginn der Industrialisierung auch geändert, eben durch Rousseau. Der hat dann wirklich die Kindheit entdeckt wieder, also hat den Leuten gesagt, so Kinder sind nicht sündig, Kinder sind einfach nur Kinder. So. Eben durch das Christentum ging man halt davon aus, also man hat natürlich gemerkt, also ich schätze, dass sie das sich so erklärt haben, weil die Menschen hatten sich ja früher einfach Sachen erklärt. Also ich würde jetzt mal vermuten, man hat gemerkt, dass Kinder anders sind als Erwachsene und im Christentum wurde es halt so erklärt, dass sie einfach sündhaft sind und deshalb sind sie anders. Und Rousseau hat dann halt so gesagt, so nee, das sind halt Kinder, also die sind halt einfach noch nicht fertig so. Und hat dann aber die Kinder auch zurück ins Göttliche, also er hat so gesagt, so Kinder sind halt rein und göttlich und hat sie halt wieder so ins gute Licht gerückt, was ja eigentlich voll positiv ist, so, also Props an Rousseau an der Stelle vielleicht. Das war dann um 1750 oder so, glaube ich, habe jetzt die Zahl nicht genau recherchiert. Und tatsächlich hat es dann auch dazu geführt, dass die weniger körperlich gezüchtigt wurden. Das wurde dann auch nochmal, also diese Bewegung in Anführungszeichen wurde auch nochmal verstärkt durch dann so Mitte 19. Jahrhundert bis Ende des 20. Jahrhunderts Montessori, Freud und Bowlby. Also Maria Montessori, die Kinder als eigenständiges, respektvolles Wesen beschrieben hat. Freud, der den Fokus auf das Innenleben des Kindes gerichtet hat und eben auch so mehr oder weniger das innere Kind halt zum ersten Mal, glaube ich, thematisiert hat. Und eben Bowlby, von dem wir es letztes Mal auch schon hatten, der die Bindungstheorie entdeckt hat und gesagt hat, so die Bindung zwischen Eltern und Kind ist halt essentiell für die Entwicklung des Kindes.
Ja, aber der halt auch gesagt hat, dass Kinder nach Bindung streben und dass denen ganz doll wichtig ist.
Genau. Und da kam dann auch der Behaviorismus auf und das hat sich auch sehr stark in die Erziehung mit eingepflastert quasi. Nämlich Behaviorismus geht davon aus, dass man durch Lob und Strafe lernt. Also dass Menschen durch Konditionierung lernen. Also wenn sie was Gutes machen und man sie lobt, dann lernen sie das. Und wenn sie was Schlechtes machen und man sie bestraft, dann vermeiden sie das Verhalten.
Mhm. Weil man das irgendwie mit Tieren, mit Experimenten an Tieren, hat man beobachtet, dass Tiere so reagieren, dass man Tiere quasi so konditionieren kann.
Genau, man kann Menschen auch so konditionieren, also es ist schon nicht falsch.
Ja.
Und genau, das war so ein bisschen das. Und gleichzeitig, also obwohl halt dieses Lob und Strafe und so, also Behaviorismus, sind wirklich auch die körperlichen Züchtigungen zurückgegangen. Also es wurde nicht mehr, ich glaube, es wurde eine Zeit lang echt einfach exzessiv wegen jedem Scheiß. Einfach wurden die Kinder verprügelt und jetzt so nur noch, wenn es richtig, richtig schlimm war quasi.
Und dann nur noch als gezielte Strafe.
Genau.
Schon mal ein Fortschritt auf jeden Fall.
Und gleichzeitig war aber in Deutschland die NS-Zeit. Montessori, Freud und Bowlby, die lebten alle so in demselben Zeitraum, in einem ähnlichen Zeitraum. Also sie haben alle drei gleichzeitig gelebt, aber die sind unterschiedlich alt. Also die haben jetzt nicht alles zur selben Zeit entdeckt, sondern so nach und nach, aber im selben Zeitraum. Und innerhalb dieses Zeitraums war ja auch in Deutschland dann die NS-Zeit. Also zu ähnlichen Zeiten, wie der Behaviorismus aufkam, wurde in Deutschland die Deutschen, die sind ja sehr, also ich meine, Hitler hat ja auch sehr viel, ist ja viel über Erziehung gegangen, also quasi mit frühkindlicher Propaganda, mehr oder weniger.
Hm.
Und hat seine NS-Ideologien sehr stark auch in die Erziehung manifestiert, um Kinder zu rassenbewussten Volksgenossen zu machen, so hat er das genannt. Da war auch eine sehr einprägsame Frau, Johanna Hara, die halt das Buch geschrieben hat, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und die wird halt auch oft, also ich glaube, gerade ihre Erziehungsmethoden sind auch noch die, die heutzutage sehr häufig irgendwie angewandt werden. Eigentlich ist ihre Erziehungsmethode ein bisschen abgeschwächt, die jetzt in Deutschland so vorherrscht. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von ihr. Auch das widerstrebende und schreiende Kind muss tun, was die Mutter für nötig hält und wird, falls es sich weiterhin ungezogen aufführt, gewissermaßen kaltgestellt, in einen Raum verbracht, wo es allein sein kann und so lange nicht beachtet wird, bis es sein Verhalten ändert. Also soziale Isolation.
Emotionale Gewalt.
Das ist auch tatsächlich vorrangig in dem Buch. Also laut meiner Quelle oder meiner Recherche spricht sie sich innerhalb ihres Buches nicht für körperliche Gewalt aus oder nicht explizit. Also sie sagt jetzt auch nicht, dass man es nicht machen soll, aber sie sagt nicht, dass man es machen soll, sondern sie geht sehr auf psychische Gewalt. Also das fängt schon damit an, dass das Kind, also das Baby, schreien gelassen wird und dass man quasi dann als Mutter kalt sein soll. Und sie sagt aber auch immer sehr, dass man als Mutter seine Emotionen zurückhalten soll, also halt so auch nicht zornig reagieren oder so. Und eben halt solche Sachen, also
aber auch wenig liebevolles Umarmen oder so.
Gar nicht, also gar keine Nähe, aber halt auch, wenn das Kind jetzt irgendwie schreit, dann soll man es eben halt zur Ordnung bringen, aber ohne selber zornig zu werden und Emotionen zu zeigen. Und eben solche Methoden wie soziale Isolation, aber auch Nahrungsentzug, ja, also so generell einfach so psychologische Härte wurden da angewandt, quasi um das Kind zum Gehorsam zu bringen. Also mehr oder weniger wurde das Kind halt gebrochen emotional. Ich weiß nicht, wir haben uns darüber auch schon mal unterhalten. Ich glaube, dass körperliche Gewalt großen Schaden bei Kindern anrichtet. Und trotzdem glaube ich, dass psychische Gewalt eigentlich sogar größeren Schaden anrichten kann. Also jetzt nicht in Form von, dass ihr mit euren Kindern, also man kann jetzt nicht Schimpfen mit einer Ohrfeige vergleichen, aber ich glaube halt, jetzt in dem Sinne von, wenn man jetzt so eine Situation hat, das widerstrebende und schreiende Kind, wenn Johanna Hara geraten hätte, eine Ohrfeige zu geben, bin ich mir sicher, dass das weniger verheerend für das Kind gewesen wäre, als dass es sozial isoliert wurde.
Ja, also das Ding ist halt bei physischer Gewalt, physische Gewalt ist gleichzeitig auch emotionale Gewalt, weil wenn man jetzt ein Kind eine Ohrfeige gibt, ist es ja nicht der Ohrfeigenschmerz an sich, der so nachhaltig verletzend ist, dann wäre es ja zum Beispiel, dann wäre das Kind dann auch total schlimm verletzt, wenn es irgendwo mal gegenlaufen würde oder so. Das ist ja nicht der rein physische Schmerz, aber allein dieses, ich bin auf dieses Elternteil angewiesen und liebe es und es schadet mir so.
Ja,
das ist, glaube ich, so emotionaler Schmerz, der da immer mit bei ist.
Ich glaube halt, so seelische Verletzungen hallen eher noch ein Leben lang nach. Also ich glaube halt, wenn diese soziale Isolation und diese Demütigung, ich glaube, die führt echt dazu, dass Menschen halt psychisch gebrochen werden. Und genau das war ja auch das Ziel von der NS, von der NS-Erziehung.
Wollte so. Ja absolutes Gehorsam.
Genau, also erziehen. Wenn man halt jetzt rein auf den Behaviorismus zurückgeht, quasi das Kind nimmt einen Keks, das kriegt eine Ohrfeige, dann wird es wahrscheinlich halt nicht mehr einen Keks nehmen. Aber wenn ich das Kind dann halt sozial isoliere zusätzlich noch, dann wird es halt nicht nur nicht einen Keks nehmen, sondern es wird halt auch Verlassensängste bekommen und so weiter. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, darauf wollte ich hinaus. Ich wollte keins von beiden gutheißen, nur dass ich, also dass das eine Form von psychischer Gewalt ist, die schon extrem gewaltvoll ist, auch wenn es nicht körperlich ist. Darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Natürlich, also da wurde halt extremer Gehorsam quasi, war das Ziel. Und das hat auch dann in Deutschland so ein bisschen dazu geführt, also die Reflexion der NS-Zeit, dass man sich von dem Idealbild des extremen Gehorsams ein bisschen distanziert hat, weil man gemerkt hat, dass das vielleicht nicht ganz so gut ist.
Mhm.
Ja. Und gleichzeitig, finde ich, merkt man, es ist gesellschaftlich noch sehr tief verankert. Also ich weiß nicht, ob das bei dir so war, aber soziale Isolation war bei mir auch an der Tagesordnung, wenn man nur dieses aufs Zimmer schicken nimmt, was ja auch schon eine Form von sozialer Isolation ist in meiner Erziehung. Mhm. Und meine Eltern haben mich eigentlich sehr liebevoll erzogen. Und ich glaube, soziale Isolation ist auch heute noch ein sehr gängiges Erziehungsmittel. Und deshalb wollte ich das noch mal kurz drauf eingehen mit dieser psychischen Gewalt, weil ich das halt irgendwie sehr spannend und auch erschreckend fand, dass sie halt so sehr für psychische Gewalt plädiert hat, weil ich fand, dass sich das gar nicht so sehr von heutigen Erziehungsmethoden unterscheidet. Weil die Menschen eben immer noch körperliche Gewalt ablehnen und gleichzeitig aber Gewalt per se, also psychische Gewalt vielleicht auch nicht so sehr als Gewalt ansehen. Und ich glaube, um jetzt da wieder den Bogen zu spannen, dass auch eben diese NS-Zeit und Johanna Hara gemeinsam mit der christlichen Erziehung mehr oder weniger dazu geführt haben, dass sich halt dieses Bild von Kinder müssen gehorsam oder müssen gehorchen sehr stark manifestiert hat. Auch in Kombination mit, dass unser Schulsystem halt zum Beispiel noch aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, stammt aus der.
Ich finde es halt einfach mega krass zu hören, dass so dieses Gehorsam einfordern von Kindern und das Bestrafen und Züchtigen und Gewalt, um Kinder zum Gehorsam zu bringen, dass das einfach etwas ist, was schon in der Antike begonnen hat und über so einen langen Zeitraum etabliert war. Und dann finde ich, ist es gar kein Wunder, wenn wir nicht einfach mal in einem Zeitraum von nicht mal 100 Jahren das einfach so abstreifen können.
Ich habe halt das Gefühl, also es tauchte ja auch immer so ein bisschen im Kontext mit Bildung und Schule und sowas auf, dass es auch so wie so eine Art von, wenn Menschen nach Höherem strebten, also dass das so ein bisschen der Gedanke war, so dieses, ich will jetzt was Besseres für meine Kinder, deshalb müssen sie quasi gehorsam sein. Weißt du, was ich meine?
Oder auch, um einfach Hochkulturen aufrechterhalten zu können oder die Vision einer Hochkultur, eines Imperiums zu verwirklichen.
Voll, weil ein Imperium ja auch generell auf Hierarchien beruht und das ja dann einfach nur eine Übertragung von Hierarchien in die Familien rein ist.
Genau.
Ja.
Und es ist halt ganz spannend, weil einfach ganz, ganz viel darauf hindeutet, dass Menschen an sich soziale Wesen sind. Und wenn Menschen soziale Wesen sind, dann würde das auch bedeuten, dass Menschen an sich kooperieren. Und es spricht einfach sehr viel dafür. Also da gibt es halt wirklich sehr viele Theorien, die dafür sprechen. Zum Beispiel glaubt man, dass die Augäpfel von Menschen weiß sind, damit wir gegenseitig unsere Blicke nachverfolgen können. Was ja auch eine Form von Kooperation möglich macht. Ich kann einfach irgendwo hingucken und mit meinen Augen irgendwo hindeuten. Aber du kannst zum Beispiel auch sehen, wenn ich dich versuche auszutricksen oder so.
Ja.
Ja, das könntest du, das macht Menschen durchschaubar und Menschen werden auch durchschaubarer dadurch, dass sie zum Beispiel vor Scham erröten, dass Menschen eigentlich Mikroexpressionen haben, die unbewusst ausgelöst werden. Und dadurch kann man zum Beispiel einen Mensch halt ansehen, ob er wütend ist.
Und
egal,
auch
ob er es möchte oder nicht.
Voll, also so, also die meisten Menschen kann man dadurch ja auch also entlarven, quasi, wenn sie lügen.
Ja.
Oder viele.
Ja, man sieht es die meisten Menschen eben an. Das kann man natürlich auch trainieren.
Oder durch so ein Gefühl auch, dass man quasi merkt, so irgendwas stimmt hier gerade nicht, aber ich kann es nicht zuordnen.
Ja. Ja, genau, wenn man Menschen kennenlernt und manchmal so denkt, so irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Das ist halt auch oft berechtigt, so weil das Unterbewusstsein da vieles auch lesen kann.
Ja.
Und wir haben halt zum Beispiel auch Spiegelneuronen im Gehirn, dessen Aufgabe es ist, Emotionen von anderen zu spiegeln. Also die sind auch eine Voraussetzung dafür, dass wir Mitgefühl entwickeln können. Aber wir stecken uns dadurch auch gegenseitig mit Emotionen an. Und Spiegelneuronen sehen quasi, wenn du wütend bist und deuten das und dann werde ich auch wütend.
Ja, aber auch, was ja auch rein evolutionär gesehen ja mega sinnvoll war, also quasi du siehst einen Löwen, bist gestresst und hast mir noch gar nicht die Information gegeben, guckst mich aber nur gestresst an und wir sind so, okay, lass uns losrennen, so weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Deshalb
genau.
ist es ja auch so wichtig, dass Emotionen das anstecken eigentlich.
Einerseits sehr gut für Mitgefühl, andererseits auch ein Problem, wenn man sich anstecken lässt von Stress und so.
Dann.
Genau, dann muss man ein bisschen aufpassen, aber trotzdem sind die Spiegelneuronen ja für soziale Kooperation quasi gemacht, so gesehen. Und wir sind auch total auf soziale Interaktion angewiesen, weil durch soziale Interaktion wird Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin ist so einer der Botenstoffe, nee, ist ein Hormon, ist so einer der Hormone, die sehr wichtig dafür sind, dass es uns gut geht. Man bezeichnet es halt auch als Kuschelhormon und ohne Oxytocin.
Wohlfühlhormon.
Wohlfühlhormon,
weißt du, warum
auch,
es Frauen so schlecht geht um PMS und Periode?
Warum?
Weil Oxytocin sinkt.
Ja.
Ja.
Ja, wenn man zu wenig Oxytocin hat, ist man psychisch auf jeden Fall nicht gesund. Dann geht es einem schlecht.
Naja, nicht, also ist in einem Rahmen natürlich. Das heißt jetzt nicht, dass man psychisch krank sein muss, aber es ist halt nicht.
Irgendwann ist man psychisch krank,
genau,
dann auch.
Genau, ja. Voll.
Es sind einfach schon so viele Begebenheiten, die dafür sprechen. Und ich habe noch einen lustigen Fun-Fact, weil es gibt auch eine Theorie, nach der sich Sprache, also so komplexe Sprache, wie wir sie benutzen haben, erst dadurch entwickelt hat, dass man über Gruppenmitglieder getratscht hat.
Ja.
Und um so dieses soziale Gefüge zu überblicken und aufrechtzuerhalten.
Wo hast du das gelesen? Auch bei Eine kurze Geschichte der
Menschheit? Eine kurze Geschichte der Menschheit, ja, von Noah Yuval Harari.
Ja, aber ich habe das auch gelesen, aber ich habe das so ein bisschen in Frage gestellt, weil ich finde Tratschen,
das
ja,
ist nur,
ich weiß nicht,
es ist
nur
eine
Theorie.
Theorie. Genau, aber es ist lustig.
Ja, ich finde auch das mit dem Oxytocin nochmal sehr spannend, weil das ja auch, also gerade wenn jetzt eine Mutter mit ihrem Kind zum Beispiel auch kuschelt oder es stillt oder so, wird ja auch ganz viel Oxytocin auf beiden Seiten ausgeschüttet, was ja auch die Bindung einfach nochmal stärkt.
Und man hat ja auch beobachtet, dass Kinder ohne körperliche Nähe sterben. Also ich weiß nicht genau, was die Mechanismen sind, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Oxytocin einfach fehlt dann vielleicht.
Ja, also das war doch so, das war, glaube ich, so einmal wurde so eine Studie gemacht, oder?
Da dass sind die, Kinder gestorben, ja.
Genau, also da wurden die Kinder physiologisch versorgt. Also das war, eigentlich wollte die, ich weiß nicht, das ist schon richtig lange her, aber das war, glaube ich, irgend so ein Kaiser oder so, der wollte herausfinden, welche Sprache Kinder entwickeln, wenn sie keinen, also wenn niemand mit ihnen spricht und niemand mit ihnen interagiert quasi. Und die wurden einfach halt, die waren zusammen, also die waren nicht alleine, es waren Kinder halt zusammen, aber denen wurde halt nur ihre körperliche Bedürfnisse befriedigt, aber mit denen wurde halt nicht interagiert und die waren halt dann miteinander und das finde ich halt schon auch krass, weil die hatten sich ja trotzdem auch gegenseitig. Also die waren ja nicht ganz alleine, aber das trotzdem, das zeigt ja schon noch, dass halt so soziale Isolation halt schon noch echt, und das meinte ich ja vorher auch, eine schlimme Form der Gewalt ist einfach.
Ja, bis zu Folter vielleicht sogar.
Das war ja auch, das fand ich auch spannend bei Rutger Bregmann, bei Im Grunde gut hat er auch geschrieben, dass Menschen, die so sich so prahlerisch verhalten haben, dass die auch, oder nee, stimmt gar nicht, dass wenn die jemanden halt verletzt haben oder umgebracht oder sowas, dass die Gruppe, die dann nicht auch umgebracht hat oder in vielen Kulturen, sondern dass die Person einfach als tot behandelt haben. Also die haben gar nicht mehr mit dieser Person interagiert, bis die Person dann von alleine gestorben ist.
Übel.
Ja.
Das ist ja noch schlimmer irgendwie.
Ja,
okay,
eben,
krass,
sag ich doch.
Ja, ja, aber das finde ich sind schon so Punkte, die halt sehr deutlich darauf hinweisen, dass Menschen eben soziale Wesen sind und kooperieren an sich. Und jetzt machen wir auf Kinder, weil die Menschen haben halt angefangen aufrecht zu gehen und dadurch, und damit Menschen aufrecht gehen konnten, wurden die Becken enger. Und dadurch, dass die Becken enger wurden, konnte man halt nicht mehr ein 10-Kilo-Kind gebären, sondern da mussten die Babys unfertiger auf die Welt kommen. Deshalb sind Neugeborene physiologische Frühgeburten, sagt man.
Ja,
weil bei anderen Tieren, andere Tierbabys, die kommen raus aus der Mutter und laufen los und fressen. Das können Menschenbabys halt nicht.
Die fressen nicht, die
trinken. Also trinken nicht, aber die laufen halt los.
Aber das liegt nicht nur daran, dass Menschen aufrecht gehen, sondern auch daran, dass die immer intelligenter und das Gehirn immer größer wurde und dadurch der Schädel auch immer größer.
Ja, stimmt, beides.
Das heißt, das hat beides dazu geführt, dass halt Babys, ich glaube, die kommen ungefähr 10 Monate zu früh auf die Welt.
Da hat Maike Stoffarock hatte diese physiologischen Frühgeburten als eine Art Schreiraupe bezeichnet. Das finde ich irgendwie gemein, aber auch irgendwie zutreffend.
Und dadurch ist es ja auch logisch, dass halt in Babys, also von Geburt an quasi oder in Menschen generell tief verankert ist, dass sie nicht zurückgelassen werden dürfen von der Gruppe, weil sie dann sterben.
Ja, genau. Also Neugeborene aber kleine Kinder eben auch noch. Und bis zu einem gewissen Entwicklungsstand sind Kinder eben massiv abhängig von Erwachsenen. Ich meine, das ist ja nichts Neues, auch in der heutigen Welt sind Kinder massiv abhängig von Erwachsenen.
Ja, ja, gleichzeitig glaube ich halt, dass vielen nicht bewusst ist, wie tief das auch, also dieses evolutionäre Angst vorm Verlassenwerden quasi steckt, weil wenn jetzt zum Beispiel auch ein Kind nachts irgendwie alleine schlafen soll oder sowas, ist halt klar, dass Kinder oder dass die meisten Kinder da noch Angst haben, weil evolutionär steckt ihnen halt drin, dass sie nachts auf keinen Fall alleine sein dürfen, weil das halt mit Tod gleichzusetzen ist einfach.
Ja.
Und das gilt halt auch dann einfach für soziale Isolation, also wenn man sie halt einsperrt, natürlich wissen, also ist es rational so, dass die irgendwie lernen können, ja, Mama und Papa sind oben, gleichzeitig gehen da aber halt einfach tief evolutionär verankerte Mechanismen los von verlassen werden und das macht es halt auch so gewaltvoll einfach, weil es halt eben mit zum Sterben zurücklassen gleichgesetzt wird. Und weil das so ist, streben Kinder halt an, ihren Eltern zu gefallen, damit sie eben nicht zurückgelassen werden. So.
Ja, und außerdem hat man auch in Studien beobachtet, dass Kinder auch schon früh kooperieren. Man hat festgestellt, dass Kinder schon sehr früh auch ein Bewusstsein für Recht und Unrecht bekommen, was ja auch was Soziales ist. Ja, ob sich jemand gut oder schlecht verhält. Dafür entwickeln Kinder schon früh ein Gespür, was ja auch dafür spricht, dass Kinder soziale Wesen sind und kooperieren wollen.
Und zu dem Kooperation spricht auch noch eine andere Studie. Da wurden das Kind saß mit einer fremden Person zusammen im Raum und die fremde Person hat einmal halt die Puppe liebevoll behandelt, hat das Kind die Puppe auch liebevoll behandelt und im anderen Mal hat die Person die Puppe beschimpft und sie hat bösartig behandelt und hat das Kind das halt genauso gemacht. Also daran sieht man halt auch diese Nachahmung ist ja auch eigentlich eine Form von Kooperation.
Ja, stimmt. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, dass Kinder lernen ja viel durch Mitmachen, durch Nachahmen und so. Und auch dieses Mitmachen und Nachahmen ist ja an sich auch schon eine Form von Kooperation.
Genau. Und deshalb also in Kombination mit dem, dass Kinder halt viel durch Nachahmung lernen und gleichzeitig auch darauf angewiesen sind, von Erwachsenen quasi gepflegt und gefüttert und was auch immer nicht zurückgelassen zu werden, kann man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie kooperieren wollen und dass sie auch eben, also deshalb funktioniert Gehorsam bei Kindern auch so gut bis zu einem gewissen Alter oder emotionale Erpressung und so, weil sie eben alles tun würden, auch über ihre eigenen Grenzen tun würden, um nicht zurückgelassen zu werden von ihren Eltern.
Ja, also Kinder wollen kooperieren, aber wir haben ja schon gesagt, dass es ja auch ein bisschen lachhaft ist, wenn du dann von einem Kind stehst und es nicht kooperiert. So. Und es ist die Frage, wie passt das zusammen? Wenn Kinder kooperieren wollen, warum kooperieren sie dann so oft nicht?
Darf ich dazu eine These noch aufmachen, die zusätzlich ist?
Ja, komm.
Weil ich glaube, dass das tatsächlich auch eine neue Entdeckung ist, dass es eine neue Erscheinung ist, dass Kinder nicht kooperieren, weil ich glaube halt, dass während der Zeit der Wildbeuter, es gab eigentlich so gut wie nie die Notwendigkeit, dass sie quasi nicht kooperieren, weil eigentlich alles so mehr oder weniger den natürlichen Gang der Dinge genommen hat, die halt eine sehr große Autonomie hatten und wenn sie halt kooperieren mussten, dann war es auch in ihrem eigenen Interesse. Und jetzt gibt es ja
und
so viele.
Und auch mal für einen kurzen Zeitraum, also wenn es halt mal gefährlich wurde oder so, oder wenn es mal für eine gewisse Zeit nötig war, aber die mussten nicht den ganzen Tag kooperieren.
Und jetzt gibt es halt so viele Normen und Grenzen. Ich finde es auch voll logisch, dass dann dieser Gedanke mit dem Gehorsam quasi gleichzeitig mit der Sesshaftigkeit aufkam, wo halt die Menschen nicht nur an einem Ort begrenzt waren, sondern ja auch in Hab und Gut quasi begrenzt und auch in, dass dann sowas wie Eigentum aufkam und auf einmal darfst du das vom Nachbarn nicht anfassen und dann irgendwelche Regeln in der Schule, finde ich auch total naheliegend, dass dann auf einmal im antiken Griechenland, als dann die Schule aufkam, dass da dann auf einmal eben dieses Bild von Gehorsam und so groß gemacht wurde.
Finde ich richtig super, dass du das sagst, weil das werde ich gleich noch neurologisch begründen, warum das so ist.
Okay, tell me.
Ich habe dir erstmal ein Alltagsbeispiel mitgebracht. Stell dir vor, du musst mit deinem Kind in die Kita morgens und ihr seid gerade beim Anziehen, das Kind soll die Jacke anziehen und egal, ob man jetzt von dem Kind fordert, dass es jetzt selbstständig die Jacke anzieht oder dem Kind die Jacke anzieht, in beiden Fällen ist ja Kooperation notwendig, weil die Arme richtig halten und so, das ist halt auch schon Kooperation.
Ja, und auch generell die Bereitschaft zu haben, die Jacke anzuziehen. Also es könnte auch einfach wegrennen, so wie ein so ein Kind, das ich irgendwie jeden Morgen macht.
Stimmt.
So könnt ihr euch unseren Morgen vorstellen.
Ja,
Warte mal, ich möchte nur kurz noch dazu sagen, dass wir echt morgens dann auch manchmal so ganz vorsichtig und langsam uns bewegen müssen, wenn es uns anziehen geht, weil wenn es auch nur zu 1% das Kind irgendwie in so einer witzigen Art triggert, dann fängt es an so,
dann wird es fangen spielen. Ja, das ist ein sehr verspieltes Kind, das ist auch sehr süß. Also jetzt in dem Beispiel, stell dir vor, das Kind will die Jacke nicht anziehen und wird wütend.
Warte mal, ich habe kurz eine Frage. Sorry, ich unterbreche dich.
Ich kann mein Beispiel überhaupt nicht machen.
Nein, aber das ist ein so schönes Beispiel, weil ich muss jetzt gerade auch, habe mich jetzt gerade gefragt, ob wenn man das jetzt auf Jesper Juhl runterbricht, ob dann dieses, man macht die falsche Körperhaltung und die ist dann so ein bisschen witzig und das Kind ist dann so destruktiv quasi, kooperiert destruktiv und.
Ja, verdeckte Kooperation. Ja, kann auch sein, auf jeden Fall, das stimmt. Ja.
Okay, egal.
Okay. Also, für dein Beispiel, also ich möchte mein Beispiel nochmal machen, ja. Man muss irgendwie das Kind in die Kita bringen, das soll sich jetzt anziehen, aber kooperiert nicht und es funktioniert einfach nicht. Auf jeden Fall verweigert das Kind das Anziehen. Und was glaubst du, könnte die Ursache davon sein?
Also es könnte ja einfach eine destruktive Kooperation sein. Also dass es quasi so ist, wie wir gerade schon gesagt haben, also dass das Kind halt irgendwie irgendeine Erwartungshaltung in unserer Körpersprache liest, die eigentlich nicht offen kommuniziert wurde oder die uns vielleicht auch gar nicht so bewusst ist. Oder vielleicht auch einfach, dass das Kind noch keinen Bock hat. Also, dass es irgendwie noch eigentlich mit den Bauklötzen ein Haus zu Ende bauen möchte und das jetzt da rausgerissen wurde und das einfach gerade richtig scheiße findet. So. Das wären jetzt so meine Ideen.
Ja, fällt dir noch zum Beispiel?
Ah, ich habe noch ein Beispiel. Dass es einfach sich überhaupt nicht vorstellen kann, jetzt die Situation zu verlassen, also diesen Übergang zu schaffen.
Also, ich habe was im Kopf, was bei unseren Kindern auf jeden Fall auch häufig auftritt beim Anziehen. Es könnte zum Beispiel, also alles, was du gesagt hast, das merken wir uns, ja, das ist alles richtig. Aber was zum Beispiel sein könnte, ist, dass sich die Jacke nicht richtig anfühlt oder dass sie sich für das Kind anders anfühlt als erwartet. Zum Beispiel, das kennen wir auch mit Socken und so, wenn die Kinder ausrasten, weil sie Socken anziehen sollen und dann sagen, nein, richtig, und man einfach gar nichts tun kann. Und was dann im Gehirn passiert, wenn es sich anders anfühlt, als sich das Kind das vorstellt, ist, dass das Gehirn einen Alarm ausgibt und dadurch wird dann die Amygdala getriggert.
Aber warum gibt das Gehirn einen Alarm aus?
Das Gehirn gibt bei allem einen Alarm aus, was sich unvorhergesehen entwickelt. Also wenn du zum Beispiel eine Treppe steigst in so einem Altbau und eine Treppenstufe höher oder niedriger ist, dann gibt es einen Alarm aus. Oder auch wenn du das Wort grün in rot gedruckt liest oder so, dann gibt es auch einen Alarm aus. Das merken wir vielleicht nicht immer vollkommen. Aber bei dem Kind wird dann in dem Moment, wenn sich die Kleidung anders anfühlt, als sie es erwarten, wird dann halt ein Alarm ausgelöst und die Amygdala wird getriggert.
Das heißt ja aber auch, dass wenn jetzt zum Beispiel das Kind gerade einen Turm baut und wir dann sagen, wir gehen jetzt los in die Kita und trifft das Kind unvorbereitet, dann löst es ja auch einen Alarm aus.
Auf jeden Fall. Da wird auch ein Alarm ausgelöst. Und die Amygdala wird auch oft als Angstzentrum des Gehirns bezeichnet. Das ist vielleicht nicht so ganz korrekt, aber die Amygdala bringt den Körper auf jeden Fall in einen Erregungszustand.
Ich habe auch gelesen, dass sie einfach besonders sensibel auf Angst und Stress reagiert. Stimmt das?
Nee, die nimmt quasi dieses Alarmsignal auf und wird getriggert und erkennt dann quasi Bedrohungen und leitet dann Stress ein.
Okay.
Also so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Genau, dadurch, dass die Amygdala getriggert wird, wird der Körper in den Kampf- oder Fluchtmodus gebracht. Was denn? Ich hätte es mir anders vorgestellt. Mein Gehirn hat ein Alarmsignal ausgegeben. Ja, ist so, genau, das ist halt gerade bei mir passiert.
Stimmt.
Es tut mir leid, und weißt du, was richtig gut hilft, um in Ruhemodus zu kommen? Lachen. Die Amygdala, wenn die getriggert wird, dann bringt die den Körper in den Kampf- oder Fluchtmodus, der uns dann vorbereitet auf eine Gefahrensituation. Und das Ding ist, wenn das passiert, dann wird der Teil, der für rationales Denken, Sprachverarbeitung, Impulskontrolle und soziales Verhalten zuständig ist und auch für unser Bewusstsein an sich, das ist der präfrontale Kortex, der wird dann stark gehemmt, wenn dieser Kampf- und Fluchtmodus aktiv ist.
Jetzt habe ich eine Frage gestellt, oder? Aber ich verstehe halt nicht das Beispiel, weil, also dann geht es nicht ums Jacke anziehen, sondern ums Losgehen, oder? Weil wenn die Jacke schon angezogen ist, dann ist ja das schon mal erfolgt. Aber die Jacke fühlt sich ja anders an.
Ja, was ich noch vergessen habe, auch der präfrontale Kortex ist auch für die Emotionsregulation zuständig. Also, dass wir Emotionen verarbeiten können. Und wenn das Kind dann wütend wird und immer wütender, dann braucht es auch den präfrontalen Kortex, um wieder in Ruhe zu kommen. Also eigenständig, um sich selbst zu regulieren, ist der halt auch notwendig. Also der präfrontale Kortex wird stark gehemmt. Und weil eigentlich alles, was der präfrontale Kortex macht, absolut notwendig ist, um kooperieren zu können, könnte man auch der Einfachheit halber sagen, dass der präfrontale Kortex für die Kooperation zuständig ist. Und dem Teil des Gehirns wird dann, wenn Kinder unter Stress stehen, quasi der Saft abgedreht.
Ja, dazu kommt ja auch, dass Kinder generell halt, dass ja das emotionale Zentrum ja auch noch viel größer ist im Vergleich zum präfrontalen Kortex, oder? Also, ja. Weil das ja noch nicht zu Ende entwickelt ist einfach.
Da wollte ich auf jeden Fall auch noch drauf kommen, aber es ist eben so, dass die Amygdala viel stärker aktiv ist und gerade der präfrontale Kortex, der ist noch sehr wenig entwickelt bei Kindern. Also man sagt, der ist dann mit Hirnreife, dann mit Mitte 20, so mit 25 oder so, ist der überhaupt erst richtig ausgereift. Und gerade bei Kleinkindern ist der noch sehr unterentwickelt. Schon allein deshalb können Kinder wegen des Aufbaus ihres Gehirns schon weniger kooperieren als Erwachsene. Und deshalb kann man auch weniger Kooperation von Kindern erwarten an sich.
Ergibt ja auch voll Sinn, dass zum Beispiel, wenn sie jetzt, selbst wenn sie kooperieren wollen, wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Kind sagt, zieh deine Jacke an und dann geht es zur Jacke hin und neben der Jacke liegt aber irgendwas, weiß ich nicht, ein Flummi oder so, dass dann den Impuls auch gar nicht unterdrücken kann, dann diesen Flummi zu greifen und dann eben doch nicht zu kooperieren, weil eben die Impulskontrolle ja auch im präfrontalen Kortex sitzt. Ja, es ergibt voll Sinn.
Ja, und was passiert eigentlich den allermeisten, wenn sie dann irgendwie das Kind fertig machen müssen, weil sie zur Kita müssen und dann zur Arbeit müssen?
Die sind auch gestresst.
Die sind gestresst. Und was passiert, wenn man, wir haben ja schon die Spiegelneuronen auch erwähnt vorher, und es ist so, dass die Kinder diesen Stress aufnehmen. Und wenn die eh schon vielleicht so ein bisschen auf der Kippe stehen und dann diesen Stress aufnehmen, passiert nämlich genau das, was ich eben beschrieben habe. Die kommen in Kampf- und Fluchtmodus und können nicht mehr kooperieren. Und dann geht einfach gar nichts weiter. Also wenn man gestresst ist, dann schaukelt sich das einfach hoch und es wird immer schlimmer. Und man kommt erst dann weiter, wenn man schafft, das Kind zu beruhigen.
Wie man die Gefühle von Kindern in solchen Situationen am besten begleitet, das könnt ihr in unserer Podcast-Folge Wie funktioniert oder wie geht Gefühle begleiten anhören.
Exakt.
Das ist die vorletzte Folge.
Da haben wir das nämlich wirklich ausführlich erklärt. Man muss auf jeden Fall schaffen, das Kind wieder von dem Kampf- und Fluchtmodus in den Ruhemodus zu bringen. Dann kann es nämlich wieder kooperieren. Genau. Und vorher kann es auch zum Beispiel die Sprache nicht richtig verarbeiten und so, weil das passiert alles in der Gehirnregion, die eben dann nicht funktioniert unter Stress.
Da wären wir dann auch wieder bei dem, was Jesper Juhl meinte, dass halt Kooperation auf freiwilliger Basis ist. Das heißt, wenn euer Kind dann in so einem Wutanfall dann doch dazu gebracht wird zu kooperieren, hängt es dann auch immer in Anführungszeichen mit Gewalt zusammen. Also wobei man jetzt auch sagen muss, dass man zum Beispiel auch ein Kind hochnehmen und liebevoll ins Auto tragen kann, ohne dass es jetzt gewaltvoll sein muss, während das Kind halt auch selber einen Wutanfall hat. Aber wie gesagt, hört da unbedingt auch nochmal in unsere Gefühle begleitende Folge rein. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, folgt jetzt unbedingt unserem Podcast, gebt ihm 5 Sterne und leitet ihn an 3 eurer besten Freunde weiter, die diese Folge unbedingt hören müssen.
Die 3-Freunde-Weiterleit-Challenge. Und kommentiert gerne, falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt.
Oder Themenwünsche.
Genau. Und ich habe auch noch einen weiteren Grund, warum das Kind vielleicht nicht kooperieren kann, wenn es die Jacke anziehen muss. Stell dir vor, du bist mit dem Kind aufgestanden und hast dann von dem Kind erwartet, dass es leise sein soll, dass es ordentlich essen soll, dass es sich ordentlich hinsetzen soll beim Essen, dass es die Blumen nicht anfassen soll, dass es irgendwie auf die richtige Art und Weise die Zähne putzen soll und dass es auch bitte warten soll, bevor es das Türchen beim Weihnachtskalender öffnet.
Das hat sich so angehört wie so ein klassischer Morgen bei uns.
Genau. Ich glaube, das passiert schnell, dass man dem Kind halt wirklich viele Anweisungen gibt. Und mit jeder Anweisung, die wir unserem Kind geben, müssen die erstmal diese Anforderungen, die wir an sie stellen, analysieren. Also auch die Sprache verarbeiten und erstmal verstehen, was wollen wir von denen. Und dann müssen sie noch irgendeine Handlung, also kommt drauf an, ob sie etwas tun sollen oder ob sie etwas lassen sollen. In beiden Fällen müssen die auf jeden Fall ihre Impulse unterdrücken, sich gewissermaßen auch konzentrieren, sich regulieren. Und dann, wenn sie irgendwas tun müssen, müssen die auch noch diese Handlung planen und umsetzen. Und das sind eben wieder komplett Sachen, die vom präfrontalen Kortex gemacht werden.
Der noch ganz klitzeklein ist. Ein Babykortex.
Aber sehr, sehr wichtig. Ja, genau, bei, das ist ein Babykortex bei den Kindern, genau. Und das Ding an dem präfrontalen Kortex ist, der hat nämlich nur begrenzt Ressourcen.
Weil es ein Baby ist.
Ja, also bei allen, auch bei Erwachsenen so. Also deshalb, wenn nach einem, was weiß ich, wie langen Arbeitstag ist man nicht mehr ganz auf der Höhe und so.
Deshalb sagt man auch immer, wenn man so Disziplin, bla bla bla, ja, morgens ist die Disziplin immer einfacher und abends nicht. Und deshalb greifen alle abends zur Schokolade oder
so. Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass die Leistungsfähigkeit bei vielen Menschen dann abends abnimmt, auch an sich schon vom Tagesrhythmus her. Aber bei Kindern ist es eben so, die haben noch nicht so viele Ressourcen und mit jeder Anforderung, die wir stellen, verbrauchen sich diese Ressourcen. Und wenn keine Ressourcen mehr da sind, dann funktioniert der präfrontale Kortex auch nicht. Und der ist ja zuständig für die Kooperation. Also dann können Kinder auch nicht kooperieren.
Kommen sie dann auch automatisch in den Stressmodus? Also ist quasi immer, wenn der präfrontale Kortex überfordert ist, sind sie dann direkt im Fight-or-Flight-Modus?
Nee, sind
oder
sie nicht. Aber
sind sie auch einfach vielleicht so wie so aufgehängt?
Nee, sind sie nicht. Also so wie ich das verstanden habe und wie ich das glaube, ist ja der präfrontale Kortex. Also die Amygdala ist halt sehr, sehr stark bei Kindern. Und der präfrontale Kortex ist so der Teil, der das noch eindämmen kann.
Ah,
und wenn der nicht die Ressourcen hat, also weil der ist ja für die Selbstkontrolle zuständig und für die Regulation. Und wenn der nicht richtig arbeiten kann, ist das auch nicht möglich. Und das ist auch unter anderem ein Grund, wenn man zum Beispiel die Kinder aus der Kita abholt und die dann einfach nur noch wütend sind und ausrasten, so, die haben da wahrscheinlich sehr, sehr viel kooperiert und sehr viele Anforderungen gestellt bekommen und dann sind die einfach durch damit, so, dann brauchen die, also die Ressourcen, die laden sich auch wieder auf, wenn die eine Pause bekommen.
Deshalb auch immer Pro-Tipp, Essen mitbringen. Das Gehirn verbraucht ja wahnsinnig viel.
Ja,
Energie.
Genau, das ist an sich, gerade der präfrontale Kortex ist ein riesen Energiefresser und der funktioniert nicht richtig, wenn man Hunger hat, aber das Ding ist auch, wenn man Hunger hat, dann wird auch der Kampf- und Fluchtmodus eingeleitet.
Ja, logisch, weil man sollte ja auch jagen gehen dann.
Weil der Körper schlägt dann Alarm, oh, Blutzuckerspiegel ist niedrig und das war bei Gespräche führen mit Hirn und Herz von Ben Kimura groß, der hat dann halt gesagt, also man weiß, dass Richter vor dem Mittagessen weniger
Härtere Urteile sprechen.
Das liegt daran.
Oh nein, wie gemein, das ist ja richtig schlimm.
Ja, es ist so. Und das liegt daran, dass der Blutzucker niedrig ist und dadurch aggressiver sind, also im Kampf- und Fluchtmodus.
Also immer zum Gericht auch hier schnell einen Schokoriegel.
Ja, oder auch zu einem wichtigen Meeting und so. Essen, Fahrrad stellen, Kekse in die Mitte stellen oder so. Kleiner Pro-Tipp an der Stelle. Und heiße Getränke sind auch gut für den Ruhemodus.
Ja.
Gut, nur kleine Tipps noch am Rande, kleine Lebenstipps, wieder zurück zu Kindern. Und jetzt kommen Sachen, die du schon gesagt hast. Es kann auch sein, dass das Kind es einfach blöd findet zu gehen. Du hast gesagt, dass das Kind keinen Bock hat. Aber vielleicht findet es jetzt einfach, also vielleicht wurde es jetzt überrascht, dass es los muss. Das würde halt auch Alarm triggern. Das wären wir beim ersten Fall. Aber vielleicht findet das Kind das einfach unfair, dass es gehen muss. Oder vielleicht findet es einfach ungerecht, dass es jetzt eine Jacke anziehen muss. Vielleicht findet es, dass es warm ist und findet es ungerecht.
Das ist voll logisch. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil Kinder können ja auch noch gar nicht so weit denken. Also die können auch noch gar nicht so weit planen, dass sie jetzt auch, also gerade so kleine Kinder, wenn denen gerade in dem Moment warm ist und die dann eine Jacke anziehen sollen, ist ja auch scheiße.
Ja, genau. Deshalb hilft es auch manchmal, kurz vor die Tür zu gehen und die Jacke mitzunehmen, weil die denken, hä, ist doch warm, was soll ich eine Jacke anziehen? Und Kinder kooperieren nicht, wenn sie sich unfair behandelt fühlen oder auch wenn sie sich respektlos behandelt fühlen oder wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Integrität angegriffen wird, dann verweigern sie halt die Kooperation.
Löst das alles Alarm aus oder woran liegt das?
Das weiß ich gar nicht. Das ist eher so, was man beobachtet hat, dass es der Fall ist.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon auch Alarm auslöst. Einfach.
Ja, das wird auch, ich denke schon, dass es auch am Ende wird es wahrscheinlich auch so Amygdala triggern und so. Die gehen ja auch in Kampfmodus, wenn sie
immer,
ungerecht behandelt werden. Man muss sich halt auch überlegen, es gibt ja immer ein Spannungsfeld zwischen Kooperation und Integrität und Respekt. Und nochmal, Gedankenspiel zu Wildbeuterzeiten. Dort war Respekt und Integrität in der Gruppe genauso wichtig wie Kooperation. Weil wenn man nicht respektvoll behandelt worden ist, war es genauso tödlich früher, wie wenn man nicht kooperiert hat. Deshalb gibt es da auch so ein Spannungsfeld zwischen den beiden. Und was du am Anfang ja auch noch gesagt hast, ist, dass man vielleicht mit einer unbewussten Erwartung reingeht. Und ich stelle mir das manchmal so vor, also ich kenne das von mir selbst, dass ich dann die Kinder morgens fertig mache und hatte ich den Tag davor, hat es vielleicht gar nicht geklappt, da sind die richtig wütend geworden und so. Und dann komme ich schon mit der Jacke an und denke mir so, scheiße, jetzt geht's wieder los. Und habe aber in dem Moment schon diese Erwartung. Und was wir ja schon gelernt haben, ist, dass Kinder so diese unbewussten Erwartungen spüren. Also die merken das auch durch Spiegelneuronen, durch die Mikroexpressionen, die merken das. Und dann kooperieren sie vielleicht verdeckt. Also vielleicht merken die, jetzt wird erwartet, dass ich ausraste oder jetzt wird erwartet, dass ich wegrenne und kooperieren, machen das, was wir erwarten.
Ich möchte dazu noch sagen, dass, also du hast mir das vorher schon alles erklärt, deshalb weiß ich das jetzt auch schon, auch wenn ich manchmal sehr überrascht bin. Vieles wusste ich auch noch nicht, aber eine Sache, die ich auch mega spannend fand, was du mir gestern erzählt hattest, nach deiner Recherche, war nämlich, dass du meintest, dass also so eine, wie so eine kognitive Dissonanz auch entsteht, wenn jetzt die Spiegelneuronen eins wahrnehmen und der präfrontale Kortex durch die Sprache was anderes verarbeitet und dass das so kompliziert für diesen Babykortex von unseren kleinen Kindern sein kann, dass es quasi, also nehmen wir an, die mussten den ganzen Morgen nicht kooperieren, aber, also die haben quasi das volle Energie, die volle Energiereserve, aber dann kommt so eine krasse Dissonanz, nämlich ein gestresster Mann, der irgendwie das eine sagt, aber ich lese heraus, er will das ganz andere und dann ist der Kortex so, ich will es verarbeiten, aber es funktioniert einfach nicht und hängt sich einfach so auf und bums ist die ganze Energie einfach schon aufgebraucht.
Ja, ich weiß nicht, ob der sich aufhängt, aber es ist trotzdem
natürlich
so,
hängt er sich nicht auf.
Genau, wenn wir, deshalb sagen wir auch immer, Klarheit ist so wichtig und es ist wichtig, sich auch selbst im Klaren darüber zu sein, was habe ich jetzt für Beweggründe, weil es passiert oft, dass wir eine Sache sagen, aber eigentlich andere Beweggründe haben und das merken die Kinder und weil die eben auch diese unterbewussten Erwartungen mitbekommen und die erfüllen wollen, wissen sie ja dann gar nicht, wie sie kooperieren können. Soll ich jetzt mit dem, was gesagt wird, kooperieren oder mit dem, was gehandelt wird quasi, bei dem, was ich spüre durch die Körperhaltung und Expression so.
Und es wird dann logischerweise bei älteren Kindern immer besser, je größer ihr kleiner Babykortex wird.
Ja. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, wenn Kinder gestresst sind, haben sie nicht Zugriff auf den Teil des Gehirns, der für die Kooperation zuständig ist. Und eben dieser Teil, der ermüdet auch mit der Zeit, mit den Anforderungen.
Ja, und da können wir eigentlich auch schon direkt überleiten. Ich habe mich nämlich gefragt, was für Alltagstipps wir jetzt noch so am Ende mitgeben können, um Kooperation in Familien im Alltag quasi zu fördern, um Eltern wie so Tools mit an die Hand zu geben, dass die Kooperationsbereitschaft bei ihren Kindern halt relativ groß bleibt über den Tag. Generell glaube ich, ist es wichtig, dass man authentisch ist, also dass man immer sich im Klaren darüber ist, was man gerade erwartet und was man gerade fühlt. Ich glaube, was man gerade fühlt, das ist auch ein bisschen schwierig, aber vielleicht auch einfach mal kurz, wenn ihr merkt, eine Situation läuft gerade nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, einfach mal kurz dreimal tief durchatmen, vielleicht sogar die Augen zumachen und einfach nur wie so ein Bodyscan einfach durch den Körper gehen, wie ihr euch eigentlich gerade fühlt. Und ich habe festgestellt, ich fand, es war immer so abgedroschen, dieses, ja, tief durchatmen, irgendwie dreimal am Tag, das hilft beim Stressabbau und so. Aber das stimmt halt tatsächlich. Also wenn man halt richtig so durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmet, das hilft wirklich aktiv beim Stressabbau. Also es ist mir
am
jetzt
besten
auch
so richtig tief atmen.
Ja, richtig, richtig dolle tief, so in den ganzen Körper rein.
Und was auch hilft, ist Lachen. Macht einen Witz oder lacht über die Situation.
Ja, generell.
Das sind halt beides einfach Möglichkeiten, um in den Ruhemodus zu kommen.
Ja, finde ich auch generell oder bei Albern, dass man, wenn die Stimmung eher so ein bisschen gestresst ist, dass sie, bevor sie quasi in Wut umkippt, dass man da das oft noch retten kann durch Herumblödeln. Aber ich habe auch gemerkt, bei mir persönlich zieht Herumblödeln manchmal auch richtig viel Energie. Wenn ich eigentlich gerade selber Low Energy bin, dann hilft es mir manchmal mehr, die Kinder auch in eine Low Energy zu bringen, indem ich halt selber mich ganz, ganz doll runterreguliere und dann quasi diese Ruhe wie so fast greifbar ausstrahle. Aber da ist es halt, denke ich, auch wichtig, dass ihr euch immer mehr im Alltag im Klaren seid, was wollt ihr eigentlich wirklich und was wollt ihr nicht. Und da haben wir jetzt auch schon öfter im Podcast drüber gesprochen. Finde ich es auch wichtig, dass ihr dann auf solche Formulierungen wie ich will zurückgreift, wenn ihr das wirklich auch wollt, weil dann macht man sich auch noch mal mehr Gedanken darüber, was man will und was nicht.
Man muss sich halt auch überlegen, ich fände es jetzt eigentlich ganz gut, wenn du das und das machen würdest. Das muss das Kind ja analysieren und das kennt ja die Wörter eigentlich ganz gut und so. Und das ist halt viel, viel schwerer auch zu analysieren, weil es halt eben nicht so klar ist. Ja, was denn nun eigentlich? Ja oder nein? So, das kann das Kind ja nicht richtig verstehen dann.
Genau, und wenn dann die Körpersprache dazu noch zusätzlich nicht eindeutig ist, kann es halt einfach auch schon dazu führen, dass die Kinder halt gar nicht mehr wissen, was von ihnen erwartet wird. Und wenn ihr halt auf einfache Sprache zurückgreift, wie halt Kinder ja auch selber, Kinder sagen ja auch, ich will XYZ, dann ist es halt für sie erstens einfacher zu verarbeiten und für euch selber aber auch einfacher herauszufinden, wie eure Haltung ist. Mhm. Und so als kleiner Tipp, wenn ihr jetzt generell einfach so bei euch bleiben wollt mit Formulierungen, könnt ihr auch zum Beispiel sowas sagen wie, ich mag das und das oder ich mag das und das nicht. Dann wissen eure Kinder auch immer, wo ihr steht und dann haben sie auch immer quasi die Möglichkeit zu kooperieren. Mehr muss man eigentlich gar nicht tun. Generell haben wir ja auch schon darüber gesprochen, oder hast du ja auch schon erzählt, dass Sprache zu verarbeiten auch viel Energie bei den Kindern zieht. Deshalb denke ich, dass auch ein guter Weg ist, und das sage ich auch voll oft zu dir tatsächlich, einfach machen. Nicht reden, einfach machen. Also zum Beispiel morgens, wenn die Kinder nicht kommen, also wenn zum Beispiel eins unserer Kinder ja immer dieses Fangspiel spielt quasi, ich mache dann einfach nicht mit beim Fangen. Ich laufe ihr nicht hinterher. Ich sage ihr auch nicht nochmal, ich will dir die Jacke anziehen. Ich habe ihr das einmal gesagt und dann mache ich das andere Kind fertig, ziehe meine Schuhe an, ziehe meine Jacke an und spätestens dann, wenn ich den Schlüssel in der Hand halte, um quasi rauszugehen, hat das andere Kind auch die Jacke schon an. Mhm. Weil die mitmachen einfach. Die wissen, was von ihnen erwartet wird. Und wenn man nicht ewig drauf rumreitet, gibt man ihnen auch so ein bisschen die Zeit, hat diese Integrität und den Respekt quasi zu wahren und sich so ein bisschen sich die Minuten zu nehmen, bis man sich bereit fühlt. Als erwachsene Person geht man auch erst dann los, wenn man sich bereit fühlt. Also wenn du mir sagst, komm, wir gehen jetzt raus, dann sage ich, wenn ich gerade mit irgendwas beschäftigt bin, sage ich auch, Moment kurz, ich mache noch XYZ. Und wir sind es halt voneinander gewohnt, aufeinander zu warten. Bei Kindern ist diese Toleranz halt oft viel geringer, aber ihr könnt auch einfach euch von was anderem zuwenden und dann einfach auch gehen und nicht dem Kind dann ewig hinterherrennen. Also was ich auch dann oft mache, ist dann einfach schon in den Flur rausgehen und dann dort warten, damit das Kind halt wirklich auch sieht, ich will jetzt los, das ist kein Spaß oder so.
Ja genau, das ist ja auch total widersprüchlich, wenn man jetzt dem Kind hinterherrennt. Wenn das Ganze so ein Spielmodus ist, man rennt hinterher und sagt aber, komm, wir müssen jetzt los, dann denkt das Kind einerseits, ja, jetzt wird mit mir gespielt und andererseits wird das gesagt. Das ist auch total unklar für das Kind.
Ja.
Und darf ich noch kurz einen Punkt sagen? Der ist mir gerade eingefallen. Ich hatte ja auch gesagt, dass so Respekt und Integrität extrem zuträglich ist, damit Kinder kooperieren können. Jetzt habe ich gerade auch ein bisschen an die Bindungstheorie gedacht. Ich glaube nämlich auch, dass eine gute Bindung zu einer Person auch extrem zuträglich ist für Kooperation.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Weil Kinder kooperieren jetzt nicht mit jedem Wildfremden oder mit Leuten, die sie nicht mögen.
Nee, genau. Also Beziehung steht an erster Stelle. Kinder müssen euch vertrauen, um zu kooperieren. Und gleichzeitig müsst ihr aber auch euren Kindern vertrauen. Also wie dieses jetzt, ihr sagt, ich erwarte von dir oder ich will, dass du deine Jacke anziehst. Und wenn euer Kind wegrennt, dann zieht ihr eure Jacke an und vertraut einfach darauf, dass euer Kind zurückkommt und mitkommt. Das ist quasi auch wie so eine Ausstrahlung, glaube ich, die man dann dadurch auch einfach hat.
Es strahlt ja auch Klarheit aus dann in dem Moment.
Ja, und ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, ob es dann vielleicht auch sinnvoll sein könnte, sich wie so den Ausgang der Situation zu manifestieren. Also manifestieren ist da das falsche Wort. Ich würde es, glaube ich, einfach visualisieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen stressigen Morgen am Tag davor hatte und auf gar keinen Fall will, dass der Tag wieder so stressig wird, aber merkt, dass man sich so ein bisschen in so negativen Gedanken einfach so aufhängt, vielleicht auch einfach mal ganz bewusst irgendwie sich den Ausgang der Situation vorstellen, vielleicht den sogar aufschreiben am Abend davor, wenn man die Zeit findet und halt auch so richtig das dann so visuell durchgehen. Und ich glaube, dann kann man auch schon viel mehr so eine Klarheit ausstrahlen den Kindern gegenüber, weil man dann quasi schon dieses Vertrauen einmal wie so geübt hat. Weißt du, was ich meine?
Exakt. Genau so ist das nämlich. Dann strahlst du halt auch mit deiner Erwartungshaltung. Also stellst du auch diese unbewusste Erwartung in die richtige Richtung quasi an die Kinder. Dann sind unbewusste Erwartungen, das, was du sagst und wie du handelst, auf einer Linie.
Genau. Das heißt nicht, dass das dann alles gleich funktioniert, aber das macht halt die Wahrscheinlichkeit für so eine destruktive Kooperation einfach viel geringer.
Ja, genau. Ja.
Und halt so generell so wenig Anweisungen wie möglich über den Tag verteilt. Also oder halt jetzt auch, nehmen wir jetzt einfach mal so die erste Stunde am Morgen, dass dann, also zum Beispiel einfach den Tisch decken mit verschiedenen Sachen, die sich die Kinder selbst nehmen können. Dadurch haben sie wieder die Möglichkeit, Autonomie zu erfahren, als wenn man ihnen einfach irgendwas vorstellt, was sie jetzt essen sollen. Und so bleibt ja dann auch quasi dieses diese Kooperationsressource bleibt ja dann auch eher noch bestehen, wenn die halt quasi über den Morgen verteilt die Möglichkeit haben zu kooperieren. Und feste Routinen, weil Routinen sind vorhersehbar und Vorhersehbarkeit löst keinen Alarm aus.
Sozusagen. Ja, genau. Vorhersehbarkeit ist auch sehr zuträglich. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir einfach darauf achten, wie viele Anweisungen wir Kinder geben. In Portugal habe ich mich mit einem Vater unterhalten und er meinte auch so, ja, die Deutschen, die sind immer so, tu dies, tu das, lass das. Und es ist tatsächlich, man muss halt erstmal merken, wie viele Anforderungen wir eigentlich an Kinder stellen, wie viel wir rumnörgeln und die ganze Zeit so drauf sind, weil das jedes Mal eine Kooperation abverlangt. Und das ist eben total schwierig. Deshalb choose your battles ist total gut und einfach darauf achten, weniger Anweisungen zu geben.
Aber ich finde, choose your battles klingt immer so blöd, weil es ist ja kein Kampf. Also ich verstehe verstehe den Begriff. Also es geht einfach darum, dass man sich überlegt, was einem wichtig ist und was nicht. Und ich, das ist ja im Prinzip auch dasselbe, wenn man sagt, was man will. Und ich finde irgendwie, dass dazu auch gehört, dass man halt einfach auch bestimmte Dinge, die getan werden müssen, wie jetzt auch einfach vormacht und dass man auch da dann wenig Spielraum lässt und bei Dingen, die halt mehr oder weniger optional sind, entweder gar nichts sagt oder einfach nur halt bei sich selbst bleibt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn mein Kind jetzt morgens, heute Morgen hatten wir die Situation, hat mein Kind irgendwie so Marmelade in den Fingern gehabt und wollte mir in die Haare fassen. Meine ich so, ich mag das nicht, ich will nicht, dass du das machst. Mhm. Dann hat mein Kind aber oder unser Kind einfach weitergemacht und ich meine, man könnte sich jetzt überlegen, ja, welches Bedürfnis steckt dahinter, bla bla bla. Ich bin mir ehrlich gesagt der Meinung, dass da eigentlich gar kein Bedürfnis dahinter steckt, sondern einfach nur halt so wie so eine Art Interaktion stattfindet. Also ich finde es zu dogmatisch, sich jedes Mal zu überlegen, ja, welches Bedürfnis steckt da jetzt dahinter, weil ich glaube, oft ist es auch einfach gar nichts. Also oft
dann ist
einfach
unser
nur
präfrontaler Kortex gleich ganz schnell im Eimer, wenn wir uns das hier mal überlegen.
Ja, weil einfach, es ist auch nicht immer alles irgendwie hat so einen deepen Grund, nur weil es jetzt ein Kind ist. Und dann war ich halt einfach so, okay, dann nervt mich jetzt gerade, jetzt setze ich mich halt einfach weg. So, dass man halt solche Situationen auch einfach dann eigene Grenzen so einfach durchsetzt, ohne das jetzt irgendwie 10.000 Mal zu belabern, sondern einfach dann die Konsequenz halt daraus zieht und sich an einen anderen Platz setzt zum Beispiel.
Ja. Was auch noch extrem wichtig ist, ist, dass Kinder ausgeschlafen sind und satt sind.
Ja.
Weil ein übermüdetes Kind hat weniger Ressourcen zum
Kooperieren.
Bei einem
übermüdeten Kind sind übrigens auch die, ist der Stresshormonspiegel im Blut eh schon erhöht.
Auch,
das heißt, die Amygdala ist auch tendenziell eher aktiviert dann.
Ja, oder halt der Kampf- und Fluchtmodus noch eher präsent. Ja, auf jeden Fall. Und auch satte Kinder, weil wenn man hungrig ist, man wird hangry halt. Ne? Man kommt halt dadurch in Kampf- und Fluchtmodus. Hatte ich ja schon gesagt, aber das ist wichtig, dass das erfüllt ist bei dem Kind.
Ja. Und was ich auch so generell noch als Tipp mitgeben kann, ist halt so, das Kind auch einfach mit einzubeziehen, wenn man wirklich nicht weiter weiß. Also zum Beispiel beim Zähneputzen. Natürlich ist es irgendwie auch viel verlangt von einem zweijährigen Kind zu sagen, ja, kannst du mir bitte sagen, warum du nicht gerne Zähne putzt? Aber dass das Kind einfach auch so spürt, so, hey, Mama will mir die Zähne putzen und sie ist gerade wirklich auch verzweifelt, das überträgt man dann ja trotzdem auch mit, als wenn man einfach in den Kampf geht. Mhm. Dass man wirklich sagt, so, mir ist es wichtig, ich will dir unbedingt Zähne putzen, ich habe gerade keine Lösung, hast du vielleicht eine, dass das Kind sich einfach auch wieder so respektiert und ernst genommen fühlt. Und gleichzeitig auch manchmal einfach offen zu sagen, du trägst jetzt die Verantwortung für XYZ. Also zum Beispiel hatten wir jetzt irgendwie mal ein Problem, dass halt so ein Kind, was zu Besuch kommt, sich nicht so an die Regeln hält wie bei uns und dass unser Kind dann da aber auch mitgemacht hat. Und dann haben wir zu unserem Kind gesagt, das ist übrigens deine Verantwortung, dem Kind, was mit dir befreundet ist, was sich nicht so gut an unsere Regeln halten kann, die Regeln beizubringen, weil du kennst unsere Regeln doch schon auch. Und man würde jetzt meinen, so ein vierjähriges Kind kriegt das nicht hin, aber das ist halt also wirklich weit gefehlt, weil die wissen ja wirklich, welche Regeln so zu Hause gelten. Und es war halt sehr spannend, weil unser Kind halt wirklich von jetzt auf gleich sein Verhalten sehr verändert hat und da auch sehr dran gewachsen ist. Natürlich klappt das nicht immer, aber halt auch einfach so Wörter in den Mund zu nehmen wie, das ist jetzt deine Verantwortung, in einem Rahmen, in dem die Kinder das auch tragen können, ist auch gar nicht so verkehrt.
Voll.
Weil sie dann ja auch das Gefühl haben, sie tragen einen wichtigen Teil zur Gruppe bei und wenn man einen wichtigen Teil zur Gruppe beiträgt, dann ist die Bereitschaft zu kooperieren auch wieder größer.
Ja. Und was wir auch zum Beispiel morgens machen, und das ist so gesehen auch total geschickt, wir machen die Kinder fertig. Das ist halt dann die Zeit, in denen Anforderungen gestellt werden und dann dürfen die Kinder noch spielen. Also wir versuchen, unser Morgen so zu gestalten, dass noch 10, 20 Minuten zum Spielen übrig bleiben, wo die dann einfach für sich was machen können. Und das ermöglicht den Kindern auch eine Erholungsphase, dass die halt auch Ressourcen zum Kooperieren wieder zurückbekommen. Und dann ist das tatsächliche Losgehen einfacher.
Und generell halt Kooperationsmomente spielerisch gestalten hilft natürlich auch, weil sie dann nicht mehr so, weil der Druck dann einfach geringer ist. Also zum Beispiel beim Zähneputzen, Zahnputzspiel spielen, ja, oder was wir auch, was bei unseren Kindern super ankommt, ist so Verbotsspiele. Du darfst auf gar keinen Fall deinen Schlafanzug ausziehen. Das ist verboten. Heute ist Schlafanzugtag. Was? Du? Das geht ja gar nicht. Oder hier Hände waschen. Das war, unser eines Kind wollte nie Hände waschen. Weil ich so, du darfst deine Hände nicht waschen. Du hast auf gar keinen Fall dann. Und dann hat das Kind so die Hände unter die. Ja. Und da war ich so, was machst du jetzt? Warum wäschst du jetzt deine Füße? Und dann war das Kind so, es sind doch nicht meine Füße, sind doch meine Hände. Und ich war immer so, und so. Und seitdem ist es irgendwie auch gar nicht mehr so. Es löst halt manchmal auch so voll so einen
Konflikt. Ja, genau, weil auch Spaß haben und Stress sich auch gegenseitig ausschließen in dem Moment so.
Voll.
Voll. Und das hilft natürlich auch enorm.
Ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, Kind nicht ständig bitten. Und ich finde, das ist auch wirklich wichtig. Mhm. Wenn ihr was von eurem Kind erwartet, dann sagt es auch klipp und klar und sagt nicht immer, bitte tu dies, bitte tu jenes. Es ist keine Bitte. Eine Bitte ist immer eine Option. Ja.
Ja, ich sage dann eher so, ich erwarte das und das.
Genau.
Und manchmal sage ich auch bitte, aber wenn ich es als Bitte meine. Das ist auch okay. Aber nicht zu allem immer, nicht bei allem bitten, das ergibt schon keinen Sinn.
Bringst du mir bitte die Socken? Nein, okay, kein Problem.
Ja, genau. Also bitte sage ich auch nur, wenn es mir egal ist.
Ja, genau.
Okay.
Cool.
Wir hoffen, ihr fandet das interessant und dass es euch weiterhilft und freuen uns, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder dabei seid bei Mutti Mittwoch. Bis dann.
Tschüss.